SWR 2 aktuell.
Im Studio begrüßt Sie Jan-Frederik Willems. Guten Abend. Das sind unsere Themen heute. Putin stoppen, Leben retten. Nur wie? Darum geht es im SWR 2 Tagesgespräch. Wer ist für den Abschuss von MH17 verantwortlich? Ein Gericht in Amsterdam hat eine Antwort. Und ein Urteil gegen Hass und Hetze. Es soll 6 Jahre Haft geben für den NSU 2.0 Drohschreibenverfasser. Wir fangen diese Sendung mal mit noch einem Wetterbericht an. In Kiew ist heute der erste Schnee des Jahres gefallen. Es ist gerade -2 Grad kalt. Lviv, Schneefall und 0 Grad. Und auch in Kharkiv heute -Grade und leichter Schneefall. Warum das wichtig ist? Weil die Ukrainerinnen und Ukrainer regelmäßig ohne Strom und Heizung überleben müssen. Weil Russland in Ermangelung militärischer Erfolge Kraftwerke und andere zivile Infrastruktur angreift. Jedem in Deutschland, der in diesen Tagen auf die eine oder andere warme Dusche verzichtet, sollte die Brisanz der Lage in der Ukraine damit klar sein. Darüber spreche ich im SWR2-Tagesgespräch mit der Ravensburger Grünen Bundestagsabgeordneten Agnieszka Brugger. Sie ist Mitglied im Verteidigungsausschuss und stellvertretende Fraktionsvorsitzende ihrer Partei. Frau Brugger, angesichts dieser russischen Angriffe, wie können wir die Ukraine so unterstützen, dass sie diesen Winter übersteht?
Die Ukraine braucht nach wie vor große Unterstützung, auch angesichts der wirklich massiven Angriffe gerade auf die zivile Infrastruktur. Also das bedeutet finanzielle Unterstützung, das bedeutet humanitäre Hilfe, das bedeutet auch die Aufklärung von Kriegsverbrechen, die in den besetzten Gebieten passiert sind. Aber es bedeutet natürlich auch gerade Unterstützung für die ukrainische Armee mit Waffenlieferung, aber auch sehr relevant winterfeste Kleidung, Schlafsäcke. Auch da hat Deutschland in den letzten Wochen ein großes Paket auf den Weg gebracht.
Kommen wir direkt mal auf diese militärische Unterstützung zu sprechen. Tut Deutschland im Moment wirklich so viel, dass man auch bei so einem Raketenhagel wie am Dienstag ruhig schlafen kann in dem Wissen, wir haben alles getan, was wir konnten?
Also ruhig schlafen kann man ohnehin nicht, wenn man diese brutalen Raketenangriffe sieht, die auch offensichtlich völkerrechtswidrig sind, weil sie wirklich gezielt eben auch zivile Infrastruktur angreifen, nicht Rücksicht nehmen auf das auch Kriegsvölkerrecht, sondern auch vor allem dazu dienen, ja, Terror und Angst auszulösen und gerade Zivilisten und Zivilisten zu treffen. Es gibt an der Stelle kein Wir haben genug getan. Trotzdem sehen wir aber, dass die Lieferung des Gepard-Panzers, über den sich ja manche am Anfang lustig gemacht haben, und auch gerade das IRIS-TSLM-System im Bereich der Luftverteidigung zentrale Systeme sind, die helfen, eben diese übermäßigen Drohnenangriffe und Raketenangriffe zumindest so einzuhegen, dass viele auch Raketen abgefangen werden können und der Schaden nicht so groß ist, wie er wäre, wenn die Ukraine über diese Systeme nicht verfügen würde.
Ein anderer Aspekt dieses Angriffs vom Dienstag ist ja, dass dieser massive Angriff befohlen wurde, während die G20 mit russischer Rumpfbeteiligung noch zusammensaßen auf Bali. Was für Konsequenzen muss man denn für künftige internationale Treffen ziehen und Verhandlungen angesichts dieser Kaltschnäuzigkeit?
Also ganz sicherlich darf man sich davon nicht Angst machen lassen und sich nicht unter Druck setzen lassen. So würde ja das zynische Kalkül von Wladimir Putin aufgehen. Es war sehr wichtig, dass beim G20-Treffen, aber auch bei den letzten Entscheidungen in der Generalversammlung der Vereinten Nationen so viele Staaten weltweit eine so klare Haltung auch eingenommen haben. Und das ist ein weiterer wichtiger Baustein bei der Unterstützung der Ukraine, dass wir dafür sorgen, dass Wladimir Putin mit seinem wirklich barbarischen und brutalen Kurs, mit diesem völkerrechtswidrigen Krieg immer weiter isoliert wird und dass auch Staaten, die gerade in den ersten Monaten noch sehr an seiner Seite standen wie China und sich versucht haben, da rauszuhalten, sich auch erklären müssen und klar machen müssen, dass beispielsweise der Einsatz von Nuklearwaffen ein absoluter Tabubruch ist. Diese internationale Isolation ist extrem wichtig und deshalb bin ich sehr dankbar, dass bei den G20 so viele Staaten ein so klares Zeichen gesetzt haben.
Am Ende hat die Haltung und die Isolation Putins ja trotzdem nicht verhindern können, dass er genau in diesem Moment die Ukraine angreift mit 90 oder über 100 Raketen.
Ja, aber die umgekehrte Frage ist, was ihn denn davon abhält. Wir haben ja gesehen, dass in den Anfangswochen, als Russland noch militärisch auf dem Vormarsch war und dann aber auch später, als die Ukraine endlich und sehr erfolgreich Gebiete befreit hat, er eigentlich immer mit der gleichen gleichen Antwort reagiert, nämlich mit weiterer Eskalation und mit der Teilmobilmachung. Man erkennt immer wieder in den letzten Monaten, dass gerade von russischer Seite keine Bereitschaft ist, die Gewalt zu beenden, keine Bereitschaft da ist, zu verhandeln. Und das macht es halt so unfassbar schwierig. Aber Verhandlungen scheitern nicht an der Europäischen Union, scheitern nicht an Deutschland und auch nicht an der Ukraine.
Es ist momentan offensichtlich noch nicht die Zeit dafür. Was muss aber geschehen, bevor die Ukraine Russland an den Verhandlungstisch holen kann?
Also das allererste, was passieren muss, ist, dass die Gewalt endet. Man kann ja nicht verhandeln, wenn die Kriegspartei, die ein unschuldiges Land überfallen hat, immer weiter eskaliert und immer noch mehr Raketenangriffe veranlasst. Das wäre sicherlich die allererste Bedingung. Aber die G7-Staaten haben neulich in Absprache mit der Ukraine eine Erklärung veröffentlicht, die nochmal sehr klar gemacht hat, man ist bereit, über gerechten Frieden zu verhandeln, aber natürlich nicht bedingungslos. Und es gibt einfach internationale Regeln, die dafür respektiert werden müssen. Und es kann am Ende des Tages auch nicht das Ergebnis von Verhandlungen sein, dass sich ein solches völkerrechtswidriges Vorgehen auch lohnt. Und deshalb gibt es da auch sehr klare Grenzen. Aber bisher ist von russischer Seite aus überhaupt nicht zu erkennen, dass es da die Bereitschaft zu echten Gesprächen gibt.
Kommen wir zum Schluss vielleicht nochmal kurz auf diesen Raketeneinschlag in Polen am Dienstag zu sprechen. Alle NATO-Staaten haben ja relativ schnell gesagt, das sei eine ukrainische Abwehrrakete gewesen. Die Ukraine selbst bleibt aber weiter bei dem Standpunkt, es sei eine russische Rakete gewesen. Schadet dieses Beharren der Partnerschaft mit der Ukraine?
Also das ist ja jetzt erstmal die Hypothese. Es gibt einige Hinweise. Es gibt ein amerikanisch-polnisches Untersuchungsteam, das jetzt nochmal sehr sauber aufarbeitet und sich das alles sehr genau anschaut. Es gibt das Anliegen der Ukraine, an diesen Untersuchungen beteiligt zu werden, was Polen ja auch grundsätzlich sehr positiv beantwortet hat heute. Und ich glaube, das ist genau der richtige Weg. Und das unterscheidet uns gerade auch vom Kreml, dass wir in solchen Situationen nicht mit Lügen und Propaganda arbeiten, sondern dass sehr besonnen, sehr klar, sehr entschieden erstmal die Fakten geklärt werden. Und das sollte man an der Stelle auch abwarten. Aber in der Tat, die meisten Staaten und insbesondere auch die polnische Regierung haben hier einerseits sehr ruhig, sehr klar agiert und trotzdem einige Hinweise geliefert, dass es sich um eine mögliche Abwehrrakete auch handeln könnte.
Das war das SWR2-Tagesgespräch, das wir aufgezeichnet haben, mit der grünen Verteidigungs- und Außenpolitikerin Agnieszka Brugger. Neben der großen Politik gibt es natürlich auch kleine Möglichkeiten der Unterstützung für die Ukraine. Die Stadt Karlsruhe liefert ab kommender Woche zum Beispiel Wärmestationen in Form von speziellen Zelten in die ukrainische Partnerstadt Winnica. SWR-Reporterin Ines Kunze.
In den kommenden Monaten werden dort bis zu minus 20 Grad erwartet und das könnte kritisch werden. Denn in Winnica rechnet man damit, dass Russland strategisch angreift und schon bald die Wärmeversorgung behindert. Die Zelte aus Karlsruhe sind doppelschichtig und haben Dieselgeneratoren für Strom und Heizung. Mit Feldbetten und Kochgelegenheiten sollen sie in der Ukraine auch zum sozialen Treffpunkt werden. Möglich gemacht wurde die Aktion durch eine Spendenaktion der Stadt Karlsruhe.
Kleine Erinnerung an dieser Stelle nochmal, auch wenn der Beginn des Ukraine-Kriegs auf den 24. Februar dieses Jahres datiert wird, für die Ukrainerinnen und Ukrainer fühlt sich das schon seit 8,5 Jahren nach Krieg an. Damals annektierte Russland die Krim und begann im ostukrainischen Donbass zu zündeln. Und in dieses Jahr 2014 fällt auch eine weitere der großen Katastrophen dieses Krieges. Der Abschuss des Passagierflugzeugs MH17 über der Ostukraine am 17. Juli 2014. Heute hat ein Strafgericht in den Niederlanden, woher die meisten der fast 300 Todesopfer stammten, ein Urteil in dem Fall gesprochen. Ludger Katzmierzak berichtet aus Amsterdam.
Dreimal lebenslang wegen des Abschusses einer Passagiermaschine und 298-fachen Mordes, dazu ein Freispruch. So lautet das Urteil nach 2,5 Prozessjahren und rund 70 Verhandlungstagen. Die Richter sahen es als erwiesen an, dass 3 der 4 Angeklagten für den Einsatz des Bugraketensystems eine Mitverantwortung tragen, auch wenn sie nicht selbst auf den Knopf gedrückt hätten. Und wahrscheinlich, so der Vorsitzende Richter Hendrik Steenhuis, sollte auch nicht gezielt Flug MH17, sondern ein Militärflugzeug getroffen werden.
Insofern muss es eine Vergissing sein gewesen.
Insofern Insofern muss es eine Verwechslung gewesen sein. Das ändert aber nichts daran, dass es Absicht und Vorsatz war. Dabei ist es wichtig, dass die Verdächtigen keine regulären Soldaten und damit wie jeder andere Bürger auch nicht berechtigt waren, auf welches Flugzeug auch immer zu schießen.
Um auf welches Flugzeug dann auch zu schießen.
Bis ins Detail sezierte das Gericht den Tagesablauf an jenem 17. Juli 2014 und die Rollenverteilung unter den vier Angeklagten. Der Ukrainer Leonid Schatschenko habe eine Einheit pro-russischer Separatisten befehligt, so die Richter, und den Transport des Bug-Konvois begleitet und überwacht. Der Befehl dazu sei von seinem Vorgesetzten Geheimdienstchef Sergei Dubinsky gekommen. Als sogenannter Verteidigungsminister der selbsternannten Volksrepublik Donetsk habe Igor Girkin damals die oberste Befehlsgewalt gehabt. Er sei stets in engem Kontakt mit Moskau und dem Kreml gewesen, so Richter Hendrik Steenhuis. Alle drei Angeklagten verurteilte das Gericht daher zu lebenslangen Haftstrafen. Der stellvertretende Gebietskommandant Oleg Pulatow, der sich als einziger der Beschuldigten vor dem Gericht durch Anwälte vertreten ließ, wurde freigesprochen. Nach Ansicht des Gerichts gibt es keinen Beweis, dass Pulatow tatsächlich selbst einen Beitrag beim Einsatz des Waffensystems geleistet hat. Er trägt auch keine strafrechtliche Verantwortung für den Beitrag anderer an diesem Einsatz. Den Angehörigen der Opfer sprachen die Amsterdamer Richter Schadensersatz in Höhe von insgesamt 16 Millionen Euro zu, eine Summe, die eigentlich die Täter zahlen müssen. Zunächst übernimmt dies jedoch der niederländische Staat. Etwa 250 Angehörige der MH17-Opfer verfolgten die Urteilsverkündung in einem der Säle des Hochsicherheitsgebäudes am Flughafen Schiphol. Überwiegend Niederländer, aber auch 60 extra angereiste australische Staatsbürger. Die meisten zeigten sich zufrieden mit dem Richterspruch, auch Piet Pluch von der niederländischen Stiftung Flugzeugkatastrophe MH17.
Als je kinderen verloren bent bijvoorbeeld, dan ga je dit nooit kunnen afsluiten.
Wenn du deine Kinder verloren hast, kannst du damit natürlich niemals abschließen. Aber ich hoffe, das ist für alle Hinterbliebenen eine Chance, etwas Abstand zu gewinnen von MH17 und all den Informationen, die auf sie einprasseln.
En alle informatie die op ze afkomt.
König Willem-Alexander bezeichnete das Urteil als einen Meilenstein und Premier Rutte twitterte, dies sei ein weiterer Schritt zur Gerechtigkeit und Wahrheitsfindung. Die Prozessbeteiligten können gegen das Urteil noch Berufung einlegen.
ARD-Reporter Ludger Katzmierzak berichtete vom Urteil im Fall des MH17-Abschusses. Es ist 18.16 Uhr. Zwei Wochen im Süden, das klingt im Vorfeld super lang und man glaubt, man habe ewig viel Zeit. Das gilt für den Urlaub genau wie für die Weltklimakonferenz COP27. Die findet gerade in Sharm el-Sheikh statt und sollte eigentlich morgen zu Ende gehen. Aber es scheint im Moment so, als seien zwei Wochen doch nicht genug Zeit, um die globale Klimakrise zu lösen. Welch Wunder. Frage deshalb an unsere Korrespondentin in Sharm el-Sheikh, Anna Osius. Glauben Sie, Sie sind morgen schon wieder auf dem Rückweg von der COP27?
Ehrlich gesagt wäre ich das gerne, aber ich glaube, nein, das werde ich nicht sein. Es sieht alles danach aus, und das sagen hier wirklich auch alle Seiten, mit denen wir sprechen, dass diese Weltklimakonferenz in eine Verlängerung gehen wird. Es wäre ja sonst auch die erste Weltklimakonferenz, die mal pünktlich zu Ende gehen würde. Also bisher haben eigentlich alle Weltklimakonferenzen immer überzogen. Manchmal einen Tag, manchmal zwei Tage. Wir rechnen damit, dass wir uns hier noch ein paar Nächte um die Ohren schlagen und sind sehr gespannt, ob es denn am Ende ein Ergebnis geben wird. Im Moment sind hier alle Stimmen, mit denen wir reden, nicht besonders optimistisch.
Es kursieren ja aber immerhin schon Eckpunkte für eine Abschlusserklärung. Was sind denn die unstrittigen Punkte darin?
Besonders viel Unstrittiges gibt es im Moment noch nicht. Alles, was im Moment hier kursiert als Eckpunkte, ist sehr, sehr schwammig. Und da wird auch die ägyptische Verhandlungsführung sehr kritisiert, dass sie es nicht schaffen würde, eigentlich die verschiedenen Parteien zu einen und zu etwas ambitionierteren Abschlusserklärungen zu bringen. Vor allem aber, dass es eben nicht gelingt, offenbar hier die verschiedenen Seiten an einen Tisch zu bringen und auch mit Deadlines zu sagen, so, wir müssen jetzt bis da und dahin kommen. Das heißt, alles, was im Moment unterwegs ist, ist noch nicht ausgereift, zumindest sagen uns das Beobachter. Und es ist noch völlig offen, ob man daraus wirklich am Ende was basteln kann.
Was steht am Ende drin bisher?
Auf jeden Fall sind die Hauptstreitpunkte hier und die wichtigsten Themen, muss man ganz klar sagen, einerseits die Frage des 1,5-Grad-Ziels. Da hat es ja einen durchaus positiven Aufwind gegeben, dadurch, dass die G20-Staaten auf Bali sich klar für die Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels bei der Erderwärmung bekannt haben. Das hat hier auf jeden Fall ein wenig für Schwung gesorgt, weil man sagt, okay, wenn die sich dafür bekennen, dann können wir das hier auf jeden Fall auch. Es war ja die große Befürchtung von Umweltorganisationen gewesen, gewesen, dass genau das wieder aufgeweicht wird und man sagt, ach, das schaffen wir eh nicht mit den 1,5 Grad, dann brauchen wir das auch gar nicht mehr so aufnehmen. Die andere Sache, die ist wirklich ein großer Streitpunkt hier. Ich war gerade auf einer Pressekonferenz mit unserer Außenministerin Annalena Baerbock und die sagte, wir kommen an der Stelle im Moment noch nicht weiter. Das ist tatsächlich das Thema klimabedingte Schäden und Verluste. Baerbock hat gesagt, noch nie waren ambitionierte Ergebnisse auf einer Weltklimakonferenz so schwierig wie in diesen Tagen. Und das zeigt sich gerade in diesem Punkt.
Sie haben jetzt gerade Frau Baerbock schon angesprochen. Sie ist ja damit Umweltministerin Lemke. Welche Rolle nehmen die beiden im Moment ein?
Frau Baerbock hat gestern noch mal betont, dass es ihnen ganz wichtig sei, auf dieser Weltklimakonferenz als Deutschland stark vertreten zu sein. Sie sprach wörtlich von dem Team Deutschland. Deswegen waren hier gestern auch gleich drei Bundesministerinnen gleichzeitig vor Ort. Sprich Frau Lemke fürs Umweltministerium, Frau Baerbock fürs Außenministerium und Frau Schulze fürs Entwicklungsministerium, die einfach die verschiedenen Bereiche abdecken. Also sprich bei Frau Lemke ging es stark um das Thema Biodiversität, also auch der Schutz von Wäldern, von Artenvielfalt, das ist eben ihr Themenbereich, der unmittelbar ja mit dem Klimawandel verbunden ist. Und letztlich muss man aber ganz klar sagen, das Hauptthema Klimawandel, das ist beim Außenministerium angesiedelt. Das hat Frau Baerbock zur Chefsache gemacht. Sie hat ihre Chefunterhändlerin Jennifer Morgan, eben die Staatssekretärin aus dem Auswärtigen Amt, die auch lange Greenpeace-Chefin war, die sich extrem gut mit der Thematik klimabedingte Schäden und Verluste auskennt und sich da eben hierfür stark macht. Es geht um eine Gerechtigkeit, sagen die Deutschen, zwischen den Entwicklungsländern, die ja dringend Gelder fordern. Wenn es in ihren Ländern zu klimabedingten Schäden kommt, von den reichen Industriestaaten wollen sie Geld und die wollen natürlich nicht zahlen. Und da versucht Deutschland zu vermitteln zwischen den verschiedenen Positionen. Aber im Moment scheinen die Verhandlungen tatsächlich massiv ins Stocken geraten zu sein, sodass Baerbock eben wörtlich sagte, sie sei sich überhaupt nicht sicher, ob es da am Ende überhaupt irgendwas Greifbares geben wird.
Wie wird denn der aktuelle Stand der Verhandlungen von den Umweltorganisationen bewertet, die auch in Sharm el-Sheikh sind?
Die sind im Moment sehr besorgt, muss man sagen, weil sie eben befürchten, dass man möglicherweise sogar hinter die Ergebnisse von der letzten Weltklimakonferenz in Glasgow zurückrutschen könnte und dass hier einzelne Staaten wirklich ihr eigenes Süppchen kochen und den Prozess letztlich blockieren. Hier gibt es auch immer wieder kleinere Demonstrationen auf dem Gelände, wo einfach die Aktivisten rufen, 1,5 Grad Ziel, darum muss es gehen, das muss am Leben erhalten werden und eben auch der konsequente Ausstieg aus fossiler Energie. Und das ist eben ein Punkt, wo Deutschland auch immer wieder in die Kritik rutscht, weil Deutschland natürlich durch die Energiekrise in letzter Zeit eben wieder verstärkt auf fossile Energien gesetzt hat und Bundeskanzler Scholz beispielsweise im Senegal war und sich dort auch für neue Gasförderprojekte ausgesprochen hat. Und das kritisieren Umweltschutzorganisationen hier sehr scharf und sagen, Deutschland würde da eigentlich Heuchelei betreiben, wenn man sagt, man wolle aus der fossilen Energie aussteigen. Deswegen betonen das hier sowohl Bundeskanzler Olaf Scholz, der jetzt Beginn der Weltklimakonferenz da war, als auch Außenministerin Annalena Baerbock haben hier immer wieder betont, ja, wir stehen zum Ausstieg aus fossilen Energien. Das ist hier schon fast wie ein Mantra.
Anna Osius hat für uns den aktuellen Stand bei der Weltklimakonferenz zusammengefasst. Das Gespräch haben wir vor der Sendung geführt. Im NSU 2.0-Prozess hat das Frankfurter Landgericht heute ein Urteil gefällt. Ein angeklagter Mann wurde zu 5 Jahren und 10 Monaten Haft verurteilt. Nach Auffassung der Richter hatte der Berliner eine Serie hasserfüllter und rassistischer Drohschreiben an Personen des öffentlichen Lebens verschickt. Unterschrieben wurden diese Briefe mit dem Hitlergruß. Frank Angermund vom Hessischen Rundfunk mit den Einzelheiten.
Alexander M. zieht seine Mundwinkel frustriert nach unten. Der 54-jährige Berliner muss für 5 Jahre und 10 Monate ins Gefängnis, unter anderem wegen öffentlicher Aufforderung zu Straftaten, Bedrohung, Volksverhetzung, Beleidigung und Nötigung. Für das Frankfurter Landgericht steht nach 9 Monaten Verhandlung fest, dass er als Einzeltäter alle Schreiben der NSU 2.0-Drohserie verfasst hat. Die Faxe und Mails seien aus einem Guss, sagt die vorsitzende Richterin. In puncto Sprache, Zitate, Fehler und Schimpfworte. Außerdem seien Teile der Drohschreiben auf seinem Computer gefunden worden. Im Gerichtssaal sitzt auch die NSU-Opferanwältin Seda Bashar Yildiz. Sie hatte im August 2018 das erste Drohschreiben erhalten, in dem das Leben der damals 2-jährigen Tochter bedroht wurde.
Von diesem Urteil geht auf jeden Fall eine wichtige Signalwirkung für all diejenigen in diesem Land aus, die Hass und Hetze ausgesetzt sind.
Die Vorsitzende Richterin spricht in ihrer Urteilsbegründung von hilflosen und traumatisierten Opfern. Allerdings ist Seda Bashar Yildiz in einem Punkt anderer Meinung als das Gericht. Alexander M. könne kein Einzeltäter sein.
Er muss Hilfe gehabt haben. Wie soll ein Täter an die Daten meiner 2-jährigen Tochter kommen in Berlin und die unstreitig ja kurz vorher vor dem ersten Drohfax im ersten Polizeirevier abgefragt waren?
Auch Martina Renner fordert, dass Polizei und Staatsanwaltschaft weiter gegen rechte Polizisten ermitteln sollen. Die Bundestagsabgeordnete der Linken schlägt vor, dass diese Ermittlungen von einer Behörde außerhalb Hessens übernommen werden.
Ich erwarte mir da mehr Nachdruck, weniger Befangenheit und auch weniger Einfluss durch die hessische Politik, die ja an vielen Stellen sehr vorschnell von Anfang an immer wieder versucht hat, eben die Rolle der Polizei nicht nur klein zu reden, sondern auch zu negieren.
Die Linken-Chefin Janine Wissler unterstützt in diesem Punkt ihre Parteikollegin.
Natürlich geht es nicht um einen Generalverdacht, aber wir müssen ja sehen, auch wenn es nur um 0,01% der Polizeibeamtinnen und Beamten in Hessen geht, dann ist das eben eine viel zu große Zahl, wenn man bedenkt, dass die natürlich Zugang zu hochsensiblen Informationen haben, Zugang zu Waffen haben, eine Schießausbildung haben. Das ist nun mal einfach so gefährlich, dass man dem dringend nachgehen muss.
Auch Janine Wissler musste vor Gericht aussagen, weil sie NSU 2.0 Drohschreiben erhalten hatte. Genauso wie die TV-Moderatoren Jan Böhmermann und Anja Reschke. Die Frankfurter Staatsanwaltschaft ist mit dem Urteil zufrieden, obwohl sie 7,5 Jahre Haft für Alexander M. gefordert hatte. Dieser hatte vor dem Urteil noch das letzte Wort. Dabei hat er Polizei und Staatsanwaltschaft vorgeworfen, Beweise manipuliert und gelogen zu haben, um ihn fertig zu machen und um Polizisten zu schützen. Dazu Oberstaatsanwalt Sinan Akdoğan.
Der Angeklagte hat bei seinem letzten Wort die ein oder andere Äußerung getätigt. Das sind strafrechtlich relevante Äußerungen gegebenenfalls, sodass wir auch da insoweit ein weiteres Ermittlungsverfahren einleiten werden müssen.
Die Verteidigung des Verurteilten Alexander M. wollte das Urteil nicht kommentieren. Es ist für alle Prozessbeteiligten möglich, Rechtsmittel einzulegen und in Revision zu gehen.
Soweit HR-Reporter Frank Angermund. Und wir kommen zu noch einem Gerichtsurteil, diesmal aus Stuttgart. Das Verwaltungsgericht hat eine Klage der baden-württembergischen Justizministerin Marion Gentges abgewiesen. Sie hatte gegen eine Entscheidung des Präsidialrats geklagt. Das ist die Personalvertretung der Richter. Der Präsidialrat hatte die Wunschbewerberin der CDU-Ministerin für den Chefposten am Oberlandesgericht Stuttgart abgelehnt und sich für den Gegenkandidaten ausgesprochen. Frage an den Landespolitikredakteur Knut Bauer. Was ist die Begründung des Gerichts?
Die Klage ist nach Auffassung des Verwaltungsgerichts gar nicht zulässig, weil es klare Vorgaben für derartige Konfliktfälle gibt. Immer dann, wenn sich das Justizministerium und der Präsidialrat als Personalvertretung der Richter nicht auf eine Personalie einigen können, muss der sogenannte Richterwahlausschuss einberufen werden. Das ist ein Gremium aus Landtagsabgeordneten, Richtern und einem Rechtsanwalt. Diesen Richterwahlausschuss hat der Gesetzgeber in Baden-Württemberg vor fast 50 Jahren ins Leben gerufen, um strittige Personalentscheidungen zu klären und gleichzeitig die Unabhängigkeit der Justiz zu wahren. Insofern erübrigt sich aus Sicht des Verwaltungsgerichts die Klage von Justizministerin Gentges. Sie hatte argumentiert, dass der Präsidialrat seine Kompetenzen überschreitet, wenn er nicht nur formale Kriterien bei der Besetzung eines Gerichtspostens überprüft, sondern eigene Personalvorschläge macht. Da aber sagt das Verwaltungsgericht Stopp. Zunächst muss der Richterwahlausschuss einberufen werden und erst danach kann geklärt werden, ob möglicherweise Rechte des Justizministeriums verletzt worden sind.
Ist mit dem heutigen Beschluss denn das letzte Wort schon gesprochen?
Sieht nicht so aus. Das Verwaltungsgericht Stuttgart hat den Beschwerdeweg zur nächsten Instanz offen gelassen, also zum Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg. Und das Justizministerium prüft nun, ob es in der Sache weitermacht und vor den VGH zieht. Möglich auch, dass erst der Richterwahlausschuss einberufen wird und die baden-württembergische Justizministerin danach erneut gegen die Richtervertretung klagt. Diesen Weg hat das Verwaltungsgericht in seinem heutigen Beschluss ausdrücklich aufgezeigt.
Ausgerechnet die für Recht und Justiz zuständige Ministerin wird jetzt mit einer Klage abgewiesen. Was bedeutet das denn für Marion Gentges?
Dass sie beschädigt aus dieser Nummer rausgeht, selbst wenn sie in der nächsten Instanz vor dem VGH Recht bekommen sollte. Auch viele politische Beobachter haben sich gefragt, warum Gentges diesen konfrontativen Kurs einschlägt. Denn damit hat die Justizministerin auf jeden Fall die Richterschaft in Baden-Württemberg gegen sich aufgebracht. Und ein mit Spitzenjuristen besetztes Ministerium, das nun mit dieser Klage scheitert, steht natürlich auch nicht besonders gut da. Die Opposition im baden-württembergischen Landtag sieht sich jedenfalls in ihrer Kritik an der CDU-Ministerin bestätigt. SPD-Fraktionschef Stoch spricht von einem guten Tag für den Rechtsstaat, weil der Frontalangriff auf die Justiz gescheitert sei. Der FDP-Fraktionsvorsitzende Rühlke meint, die Ministerin habe sich unmöglich gemacht und sollte sich überlegen, ob sie noch im Amt bleiben kann. Was ganz sicher auch nicht zu unterschätzen ist, die Ministerin schwächt mit dem Versuch, ihre Wunschkandidatin durchzupauken, auch ein Stück weit die Justiz in Baden-Württemberg. Inzwischen ist der Präsidentenposten des wichtigen Oberlandesgerichts in Stuttgart seit einem halben Jahr unbesetzt und so wie es aussieht, wird das auch erstmal so bleiben.